ARD.
Bei der Aufnahme dieser Folge kam es zu technischen Schwierigkeiten. Wir finden das Thema aber inhaltlich so wichtig, dass wir uns entschieden haben, den Podcast trotzdem zu veröffentlichen. Wir bitten daher, die teilweise mangelhafte Audioqualität zu entschuldigen und hoffen auf euer Verständnis.
ARD.
KI und jetzt? Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
Hallo, herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Mit mir der Journalistin Nadja Kailuli.
Und mir Aljoscha Burchert und ich bin Wissenschaftler.
Aljoscha, wie geht's dir?
Ach wunderbar, ich freue mich immer so auf unseren Podcast und jetzt ist schon wieder Podcast Friday, herrlich.
Ich freue mich auch vor allem auf diese heutige Folge, denn es geht um mein Herzensthema. Man kann es wirklich so sagen, es geht um Gefühle, um Emotionen, ja, um das ganz große Ding, wenn man so will. Hast du dich schon mal in eine Frau verliebt, nur weil sie dir nett geschrieben hat oder weil sie sich schön angehört hat?
Tatsächlich war das mal eine, die hatte, glaube ich, als damalige GMX-Adresse freudig. Das fand ich so schön. Ja, habe ich Kontakt aufgenommen und da haben wir uns auch kennengelernt. Ja, das war also wirklich, ja, du lachst, das ist so schön. Ja, also Lachen ist einfach wirklich gesund.
Freut dich. Okay, wow. Du hast einfach in anderen Generationen gedatet als ich. Halten wir das einfach mal so fest. Ich habe tatsächlich mal mit jemandem lange gechattet und wir haben uns Sprachnachrichten geschickt. Und der hatte so eine tolle Stimme und dann habe ich den in Wirklichkeit getroffen. Und der war immer noch nett, aber ich dachte, ach nee, mir reicht eigentlich seine tolle Stimme. Und dann dachte ich so, ja scheiße, dafür hätte es ja jetzt auch nicht den ganzen Menschen gebraucht. Verstehst du, was ich sagen will?
Ich verstehe, was du sagen willst, genau. Du meinst also, so ein Kuscheltier mit dieser Stimme wäre eigentlich auch gut gewesen.
Ja, vielleicht hätte ich den eher mit ins Bett genommen, so ist es. Ja. Kommen wir zum KI-Fall der Woche.
Alma, gespielt von Maren Eggert, ist Wissenschaftlerin am berühmten Pergamon-Museum in Berlin. Um an Forschungsgelder für ihre Arbeit zu kommen, lässt sie sich zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Studie überreden. 3 Wochen lang soll sie mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenleben, dessen künstliche Intelligenz darauf angelegt ist, der perfekte Lebenspartner für sie zu sein. Alma trifft damit auf Tom, eine hochentwickelte Maschine in Menschengestalt, einzig dafür geschaffen, sie glücklich zu machen. Können wir Maschinen lieben? Und können die uns sogar zurücklieben?
Fun Fact, ne? Ich habe ja diesen Film tatsächlich gesehen, lange bevor wir diesen Podcast in Planung hatten, mit einem tollen Mann, den gibt es nicht mehr in meinem Leben. Und jetzt ist der Typ weg und wir reden über KI und die Liebe. Also ich weiß nicht, ob die Sendung für mich unter so einem guten Omen steht.
Ja, aber ich finde, es geht doch sehr emotional bei dir offensichtlich los zum Thema KI oder ging bei dir emotional los mit diesem Typen und dem Film. Das ist doch eigentlich ein ganz guter Einstieg, ich weiß gar nicht.
Ja, aber das Ding ist halt, wer der Typ, ja, mit dem ich diesen Film geguckt habe, ja, wer der KI gesteuert, wäre der vielleicht noch in meinem Leben. Aber lass uns über diesen Film sprechen. Ich habe ihn wirklich gesehen und ich dachte, krass. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, oh Mann, der wird doch die ganze Zeit menschlich. Also mein Gefühl war eher so, die KI versagt, ja, das, was da kreiert worden ist in diesem Film, ja, der computergesteuerte Mensch, in dem man sich dann verliebt, der hatte sich ja sozusagen irgendwie temporär vielleicht zurückverliebt. Er hat ja so, ja, Gefühlsanbahnungen schon zugelassen und ich dachte die ganze Zeit, ist das jetzt ein Kampf zwischen KI und Mensch, bis dann rauskam, nee, ist nicht, der ist einfach komplett computergesteuert und du drehst da komplett durch, weil du da, also die Schauspielerin, weil sie sich da irgendwie in jemanden augenscheinlich verliebt, den es gar nicht so gibt.
Ja, und wenn es nicht computergesteuert ist, machen sie Schluss, das ist auch nicht, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich denke, 2 Dinge, die man immer wieder an der Stelle merkt, ist, dass eines ist, Menschen sind natürlich auch schnell dabei, irgendwie Dingen menschliche Eigenschaften zu geben. Das hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Ja, das Kuscheltier, das Auto eben. Und wenn das Ding auch noch aussieht und redet wie ein Mensch, dann sind wir natürlich noch schneller dabei, auch zu übersehen, was vielleicht daran alles irgendwie noch künstlich und unnatürlich ist, sondern wir versuchen, dem Ding ja erstmal Sinn zu geben. Ist einer, sieht aus wie wir, ist wie wir. Und auf der anderen Seite, ich glaube, eine Sache, die würde ich jetzt wirklich am Anfang schon einmal abräumen wollen, auch wenn das vielleicht eine Enttäuschung ist. Und du hast es im Grunde zwischen den Zeilen auch gesagt, dass was die Systeme heute natürlich tun, Stand der Technik ist, wenn überhaupt, dann Emotionen erkennen und simulieren. Ja, die Systeme fühlen keinen Schmerz und fühlen keine Trauer und fühlen keine Wut. Und dennoch kann das natürlich enorm wichtig sein, wenn da jetzt so ein Roboter bei dir vor dir steht an der Hotelrezeption und du sagst, ich möchte gerne ein Zimmer buchen, und dann sagt dieser Roboter, leider haben wir keine Hotelzimmer mehr. Das ist vielleicht nicht so nett, ja, als wenn er sagt, oh, tut mir leid, wir haben keine Hotelzimmer mehr, der bringt ein bisschen Emotion in der Stimme, der macht den Kopf ein bisschen schief. Das ist natürlich dann netter, aber das heißt natürlich nicht, dass dann dieser Roboter jetzt in dem Moment sich wirklich irgendwie schlecht fühlt.
Ja, ich dachte jetzt schon, du kommst jetzt, haben Sie ein Hotelzimmer, und man fragt den Roboter, wollen Sie mit? Ja, ich dachte, jetzt
hier schon. Meine Fantasie ist nicht so, ne? Du kennst mich doch.
Ist ja auch glücklich verheiratet. Nein, Quatsch. Also, pass auf. Ja, okay. Ich verstehe deinen Punkt. Da will ich später nochmal tiefer drauf zurückkommen, ne? Wo Emotionen, ja, Emotionen, die KI generiert sind, uns auch vielleicht helfen können im Alltag oder in verschiedenen Situationen. Aber wenn wir nochmal auf dieses große Ding kommen, ne, können wir uns verlieben in etwas, was durch künstliche Intelligenz entwickelt worden ist, ja, und wo wir meinen, da könnte ja vielleicht ein Mensch dahinter stecken. Damit wurden ja auch etliche Betrugsmaschen gemacht. Ich habe da auch mal zu recherchiert, ja, zu Chatbots und so, dass die wirklich so schreiben, und das ist natürlich auch ein perfides Geschäft mit der Liebe, weil wir natürlich auch in Zeiten leben, wo wir wahnsinnig viel kommunizieren. Also wenn wir beide kommen, ich glaube, wir reden tatsächlich immer nur miteinander, wenn wir den Podcast machen, sonst chatten wir, ja. Woher willst du wissen, dass das wirklich deine liebe Kollegin Nadja ist und nicht so ein Chatbot?
Der Nadja-Bot.
Und dementsprechend ist das gerade im Geschäft der Liebe, ne, mit der KI natürlich auch ein gefährliches Geschäft.
Ja, und das Ding ist, es ist ja auch unaufwendig. Also wenn es gibt natürlich auch heute irgendwelche Callcenter und irgendwelche Sex-Hotlines und so, wo dann Leute irgendwie den anderen vorgaukeln, dass sie lieben. Und das ist alles nur gespielt. Aber mit Menschen ist es ja alles noch relativ aufwendig und teuer. Ja, du musst immerhin noch jemanden hinsetzen, der dann antwortet oder irgendwie da was macht. Und mit Chatbots kannst du natürlich Tausende von Leuten gleichzeitig bedienen, die dann glauben, sie chatten da mit einer Person, die sie ganz toll findet, und währenddessen klingelt die Kasse bei dem Anbieter.
Ja, und das kann natürlich gesellschaftlich zu einem Problem werden. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, ne, wir reden jetzt hier darüber, 2024, über das Thema. Aber wenn man sich zum Beispiel den Film Her guckt, ich weiß gar nicht, wann der auf den Markt gekommen ist, aber das ist ewig her, ja. Und da wurde auch schon ein Film konzipiert und auf die Leinwand gebracht, wo sich jemand in eine Stimme verliebt hat.
Aber sag mal ehrlich, ganz ehrlich, warum interessiert uns das so? Warum ist das so?
Weil es so schwer geworden ist, sich zu verlieben, Mann. Aljoscha, komm, Manno, das ist doch total krass. Wir sind doch alle bindungsunfähig, ja. Du gehst irgendwie auf Dates und dann heißt es, ja, ich weiß nicht, ich sehe irgendwie Red Flags, dies, das, tralala. Die Leute sind irgendwie nicht mehr da, und deswegen freut man sich so, wenn man dann mal wieder in eine Connection kommt, ja. Butter bei die Fische. Also wenn wir hier weiter über die Liebe sprechen, bekommen wir wahrscheinlich eine Fanpost nach der anderen von Leuten, die sagen, ich bin keine KI, ich finde euch trotzdem gut, ja. Let's go.
Also wir reden über ein Teilgebiet der KI, genau. Ja, jetzt kommen wir mal auf die Sache. Wir reden über das sogenannte Effective Computing. Ja, in diesem Bereich der KI geht es eben darum, dass die Systeme einmal lernen sollen, menschliche Emotionen einzuschätzen und auf der anderen Seite eben sie auch zu imitieren, dort, wo das sinnvoll und nützlich ist. Typischerweise wird, wie so häufig, das maschinelle Lernen dabei eingesetzt. Und nun gibt es aber für die Maschine ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, eigentlich unsere Emotionen einzuschätzen oder zu erkennen. Also man kann das natürlich aus Bildern oder Filmen erkennen, wie die Menschen, ob sie lächeln, ob sie die Augen offen haben, ob sie die gerade Position haben oder ob sie gekrümmt stehen und so weiter und so fort. Man kann es natürlich aus äußeren Kennzeichen ableiten. Man kann es auch aus Texten ableiten, ja, welche Wörter drin vorkommen, welche Emojis drin vorkommen, ob sehr viele Schreibfehler drin sind, kann man auch eben messen, ob jemand vielleicht aufgeregter ist als sonst. Und das Ganze natürlich auch auf einer inhaltlichen Ebene kann man es festmachen. Man kann es an der Stimme festmachen. Spricht jemand eben sehr schnell und mit einem höheren Pitch als sonst? Ist natürlich immer besser, wenn man für die Leute eine normale Basis kennt. Aber so kann man dann zum Beispiel im Callcenter auch merken, dass da jemand gerade kurz vor der Explosion ist und dann die Person an eine gescheite Person weiterleiten. Also es gibt jeweils ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden in der KI eben. Und was man typischerweise, worauf man sich geeinigt hat, ist, dass man solche Basisemotionen versucht zu erkennen. Das sind also Wut, Fröhlichkeit, Ekel, Traurigkeit, Furcht, Überraschung. Das sind so ein bisschen die Basics. Die versucht man dann immer zu erkennen, weil man ja am Ende des Tages auch messen will, ob das KI-System Erfolg hatte. Und dann macht man typischerweise Aufgaben, wo man dann im KI-System eben Bilder gibt oder Texte gibt oder irgendwas anderes gibt und dann sagt, klassifizier mal, ob Nadja jetzt gerade eben Wut oder Ekel empfindet, weil ihr Mikrofon ihr nicht gefällt oder der Computer nicht funktioniert. Das könnte man dann eben versuchen zu messen.
Okay, genau. Und wo könnten wir das anwenden? Jetzt schauen wir uns zum Beispiel den Bereich Altersheim an. ja, oder ja, alleinstehende Personen, die ja, weiß ich nicht, ein bisschen gebrechlich sind und alt sind und alleine zu Hause leben. Da könnte man ja sagen, da ist doch so eine künstliche Intelligenz, die einem so durch den Alltag hilft, in einer sehr persönlichen Ansprache vielleicht ein ganz nettes ja, Gedöns, was man dann zu Hause hat, um sich nicht so alleine zu fühlen. Und Alleinsein, wissen wir, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wer sich einsam und alleine fühlt, der wird krank. Ja, das ist nicht gut fürs Herz und für die Psyche. Und da kann man ja überlegen, ist das ein guter Anwendungsbereich zum Beispiel?
Ja, die Frage, ob man das will, finde ich, die muss man halt klären, ob man das moralisch in Ordnung findet, Leuten möglicherweise da etwas vorzuspielen, was so nicht da ist. Aber wenn man es macht, dann sollte man es auf jeden Fall natürlich emotional auch passend machen, dass es sich der Stimmung anpasst und die Leute eben vielleicht auch erkennt, wenn die Leute traurig sind und dann vielleicht auch menschliche Hilfe sich holt. Sowas gibt es ja auch auf dem Handy oder so als Apps für Leute, die jetzt, sagen wir mal, unter Depressionen leiden, dass die Systeme dann erkennen, es geht gerade wieder so ein Schub los und können dann eben auch medizinische Hilfe sogar holen, weil sie erkannt haben, hier die Person, die antwortet auf ihre Mails nicht mehr. Ja, die guckt nicht mehr irgendwo Filme oder so, die geht so langsam zieht sich langsam zurück und Ähnliches. Also da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen hier im medizinischen Bereich, im Pflegebereich, wo man auf jeden Fall diese Emotionserkennung braucht.
Aber natürlich kann man da durchaus auch kritisch natürlich drauf gucken, ne? Also wir dürfen auf gar keinen Fall natürlich irgendwie vermitteln, dass, wie du es schon gesagt hast, ne, dass da jemand ist, der etwas generiert, wo auch etwas zurückkommt. Ja, das ist alles natürlich errechnet, erarbeitet, konstruiert. Da wird es nie so weit kommen, dass man sich dann auch darauf verlassen kann. Also wenn da mal irgendwie ein Kabel falsch liegt im Gerät oder so, dann ist das Gerät auch tot. Ja, also da muss man nicht drauf warten, dass man sagt, ja hallo, du sprichst ja heute Morgen gar nicht mit mir, was ist denn los? Wenn es kaputt ist, ist kaputt. Da hilft auch keine Ansprache mehr. Das ist ja eben künstliche Intelligenz und da steckt nichts drin, was dem Menschen nur annähernd nahe kommt, was jetzt die Emotionen betrifft.
Ja, aber auf der anderen Seite bist du natürlich emotional, kannst du Leute natürlich auch ganz schnell packen und beeinflussen. Kannst du zum guten Zweck machen, kannst du zum schlechten Zweck machen, aber du hast die Leute natürlich an der Leine irgendwo. Und wenn du sie nur für dein nächstes Spiel oder das nächste Update von deinem Spiel vorbereitest, ja, um dein Businessmodell weiterzufahren, aber das ist dann natürlich wirklich was, darüber muss man reden. Und muss man sagen, gibt es da Altersbeschränkungen, gibt es da Zeitbeschränkungen, muss man da möglicherweise eben Leute davor schützen, auch da in eine emotionale Abhängigkeit zu geraten.
Ja, und gleichzeitig muss man vielleicht auch sagen, ne, alleine, wenn du mit deinem Navi sprichst, ja, und eine Adresse eingeben willst oder mit Alexa, ja, ich sag jetzt, also ich habe keine Alexa zu Hause, ich finde es auch immer furchtbar, wenn jemand eine Alexa zu Hause hat, ist für mich eigentlich auch ein Ausschlusskriterium bei Dates, aber bei dieser Ansprache mit dem Navi oder Alexa oder so, wie krass die Menschen dann auch emotionalisiert werden, wenn es da nicht funktioniert, man wird ja richtig sauer und schreit dann ein Gerät an, ne? So, Aljoscha, ich glaube, es ist auch jetzt wirklich Zeit für unseren Gast. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Sie ist Ingenieurin, Elektrotechnikerin und leitende Managerin und Expertin für künstliche Intelligenz und Robotik. Und sie hat ein Buch geschrieben, und zwar Menschenversteher, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. Kenza Ait Siabu ist heute hier bei uns zu Gast bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ich grüße dich.
Guten Morgen.
Hallo Kenza.
Guten Morgen. Kenza, Aljoscha und ich haben jetzt schon viel darüber gesprochen, über die Emotionen in der künstlichen Intelligenz. Und unser Startpunkt war zu sagen, der Film von Maria Schrader, ja, wo so ein Typ komplett künstlich ja, konzipiert worden ist und man nicht wusste, kann der jetzt zurückfühlen, verliebt er sich gerade auch etc. Wie siehst du das? Wird das irgendwann Wirklichkeit, dass wir uns durch künstliche Intelligenz unseren Traummann oder Traumfrau hinstellen ins Leben?
Also, dass wir Humanoide bauen, in der Masse gibt es noch nicht, aber China hat ja angekündigt, bis 2025 Humanoide zu bauen, sowohl für Industrieanwendungen als auch für den privaten Gebrauch, sage ich mal. Und dann kommen wir tatsächlich bei dem Film an, wo dann Humanoid zu Hause uns dabei hilft, nicht nur die Lego-Teile vom Boden zu sammeln, sondern who knows. Ja, also tatsächlich, wenn man da immer mehr KI-Module und gerade die emotionalen KI da rein programmiert, vermutlich irgendwann sind wir da,
ja. Jetzt hast du ja auch ein Buch geschrieben, ne? Das Buch Menschenversteher, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. Als du dieses Buch geschrieben hast, was war da für dich die große Erkenntnis, um zu sagen, alles klar, die KI mit ihren Gefühlen, die wir mit ihr ja mitgeben, in unserem Leben als Menschenversteher, also funktioniert das am Ende wirklich?
Ja, also der Anstoß für mich, das Buch zu schreiben, war schon, als ich diese Entwicklungen, ne, in der Forschung sozusagen gesehen habe, dass jetzt auch Maschinen beigebracht wird, Emotionen bei Menschen zu erkennen und auch zu simulieren, habe ich mich schon gefragt, naja, was macht das mit uns? Weil, ne, wenn ich eine Maschine habe, mit der ich mich unterhalte, und wir haben jetzt über sowohl Software als auch die Hardware-Variante mit Humanoid, dann entstehen natürlich Gefühle bei mir. Und das ist, wie gesagt, egal, dass die Maschine selbst keine Gefühle hat, aber bei mir entstehen Gefühle. Und das ist in meinen Augen das Wichtige, ja. Und da habe ich gesagt, erstmal möchte ich mehr über das Thema erfahren und ich möchte auch die anderen Teil davon haben lassen, ne? Dass die anderen das auch erfahren. Und dieses Buch ist ja auch so ein bisschen eher eine philosophische oder gesellschaftliche Auseinandersetzung damit, was es für uns bedeutet, wenn wir diese Maschinen entwickeln und mit denen leben. Was macht das mit uns als Mensch und was macht das mit uns als Gesellschaft? Denn guck mal, Nadja, du hast dich gefreut, endlich, ne, kommt der Mann, da habe ich den perfekten Mann. Ja, aber was heißt das denn? Ja, wenn du so diesen perfekten Mann hast, wie im Film, ich bin dein Mensch, bist du denn überhaupt beziehungsfähig mit echten Menschen? Ja, was bedeutet das? Haben wir dann Menschen, die immer noch diesen anstrengenden Teil einer Beziehung angehen wollen? Gibt es welche, die das sich noch antun wollen? Was macht mit unserem Nachwuchs? Was macht mit, also mit der Weiterführung der Gesellschaft? Und das sind halt Fragen, die ich mir gestellt habe und auch anderen Expertinnen in den jeweiligen Bereichen gestellt habe. Und das fand ich total spannend. Deswegen dachte ich, ich muss unbedingt, das muss ein Buch daraus werden, ja.
Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gerade wünsche ich mir das erste Mal, seit es diesen Podcast gibt, ne, dass die Leute hier live unsere Gesichter sehen könnten, ne? Wie wir hier gerade alle so in die Kamera gucken und sagen, ja, genau, wer kann heute eigentlich noch flirten? Danke. Tinder und Co. und KI.
Du, guck mal, das Flirten haben wir schon verlernt, seitdem es Partner-Apps gibt, Tinder und Co. Wer kann heute noch flirten? Also, das ist wirklich ein Problem.
Ja, das ist total spannend, weil wir haben so diese üblichen Themen, was weiß ich, sollen Menschen noch Fremdsprachen lernen, wenn es Übersetzungsengines gibt und sollen Chirurgen noch operieren lernen, wenn es Roboter gibt, die eben besser schneiden können und so weiter. Aber sollen die Menschen noch flirten lernen, wenn es doch Beziehungsroboter gibt? Das ist natürlich wirklich spannend, ja. Also das so weit hatte ich nicht gedacht.
Wenn wir auf diese Entwicklungen blicken, sehen wir nur das, was wir verloren haben, ne? Wir können nicht mehr flirten, irgendwann können wir nicht mehr Auto fahren und dann können wir nicht mehr so schnell rechnen, das und jenes, oder wir können nicht mehr Sprachen lernen. Auf der anderen Seite erlangen wir schon neue Skills und neue Fähigkeiten und lösen neue Probleme und beschäftigen uns mit anderen Themen. Das heißt, es ist nur halt einfacher, das zu sehen, was man verliert und nicht das, was man hinzu bekommt. Das schon mal als Disclaimer für diejenigen, die sagen, oh, die Welt geht unter. Nein, die geht nicht unter. Die wird anders.
Aber jetzt ist halt die Frage, ne? Also wir hatten, Aljoscha und ich hatten zum Beispiel jetzt eben auch über diesen Punkt gesprochen. Okay, ist es nicht toll, wenn jemand, der alleine steht, ja, ein alter Mensch zu Hause, zum Beispiel durch ein KI-Programm daran erinnert wird, hallo, guten Morgen, Klaus oder Konstanze, jetzt musst du mal wieder deine Medikamente nehmen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Weißt du, dass die Pflegekraft, es gibt ja tatsächlich Pflegekräfte, die nur deswegen zu Patientinnen und Patienten nach Hause fahren, um zu sagen, haben sie ihre Medikamente genommen, denken sie dran, dass sie sich regelmäßig waschen müssen, haben sie gegessen. So, ist das verwerflich, wenn wir darüber nachdenken, dass das die KI übernehmen könnte?
Das ist gar kein Zukunftsszenario. Das gibt es heute schon. Und auch hier, wenn wir nur rational drüber nachdenken, fühlt es sich komisch an, bis zu unfair oder menschenunwürdig, ja? Weil es nur eine Vorstellung ist. Und unsere Vorstellungskraft ist gar nicht so schön, wie wir denken. Wenn man jetzt tatsächlich schaut, heute, wo es Roboter gibt, nicht nur in Pflegeeinrichtungen, sondern auch bei Menschen zu Hause, und dazu gab es ja viele Experimente, beziehungsweise das läuft in den Interviews mit den Menschen, die damit leben. Und viele sagen, nee, die finden es super, weil die sagen, es ist, wenn ich alleine lebe, ja, als dritte Generation, sage ich mal, und keiner sagt mir Guten Morgen, Frau Aizi Abu, dann ist es mir lieber ein Roboter, der mir Guten Morgen, Frau Aizi Abu sagt, als gar niemand. Und diese Entnahme von Medikamenten, das scheint auch so zu sein, dass die Menschen das nicht vergessen, nur aufgrund von Vergessenheit, sondern auch, weil dadurch, dass sie überhaupt keine Interaktion mehr haben, dann ist die Motivation, irgendwas zu machen, die sinkt. Und nur die Tatsache, dass sie einen Roboter haben, mit dem sie interagieren, der mit ihnen spricht, vielleicht tanzen, wie seine Musik spielt oder ne, irgendein Gedicht aus der Kindheit, den sie gut mochten oder so, das führt schon mal dazu, dass sie eine innere Motivation haben und auch an ihre Medikamente denken. Weil es geht nicht nur darum, an das Medikament zu erinnern. Wenn man nur das macht, das funktioniert nicht. Tatsächlich muss man das mit Begleitung machen, mit einem Gespräch, mit einer Unterhaltung. Und hier spielt wieder diese emotionale KI, die solche Unterhaltungen in einer angenehmen Art und Weise ermöglichen.
Und weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Deshalb. Ne?
Ja. Ja, klar. Ja,
wir brauchen das. Wir brauchen nicht nur rational sozusagen den Fakt, jetzt ist Tablettenzeit, sondern ich bin eben ein emotionales Wesen, soziales Wesen und ich muss einfach das auf eine Weise bekommen.
Ich bin eine Begleitung sozusagen, ja. die den ganzen Tag da ist und jetzt ist es halt mal Erinnerung an die Medikamente, aber das ist nicht die einzige Funktion.
Und ich glaube auch, das ist, wie du sagst, auch dass Leute, dass die keine andere Wahl haben, wo einfach sonst niemand für sie da ist, dass sie das leichter akzeptieren. Sicherlich, das kennen wir auch. An anderer Stelle, wenn es zum Beispiel um Datenspende oder so gibt, wo gesunde Leute sagen, ja, meine Daten spende ich doch nicht. Und Leute, die sehr krank sind, sagen, na klar, spende ich meine Daten gerne. Ich habe die Hoffnung, dass mir und anderen dann geholfen wird. Das heißt, wenn du selber in der Situation bist, denkst du nochmal ganz anders nach als unser eins, der jetzt, sagen wir mal, die sozial eingebunden ist, einen Job hat, eine Familie hat. Der denkt natürlich, oh mein Gott, ja, würde ich niemals akzeptieren. Aber da müssen wir uns auch mal frei machen von dem, dass es allen so gut geht wie uns.
Wenn wir jetzt aber jetzt darüber reden zum Beispiel, ne, dass wir Menschen, die immer beziehungsunfähiger vielleicht werden, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, ja, die KI eben mit Emotionen füttert, da muss man sich natürlich die Frage stellen, mit was für Emotionen füttern wir eigentlich die KI? Also wer entscheidet, wie man Zugänge zu Menschen schafft? Wer entscheidet eigentlich, wie die richtige Ansprache ist mit jemandem, der hilfsbedürftig oder psychisch krank ist? Also wie finden wir da den richtigen Weg, dass wir am Ende nicht so eine rotzfreche KI da haben, die sagt, hey Digga, ey, jetzt mach dich mal vom Sofa runter und hör auf mit deiner Depri-Phase, ja?
Ja. Das ist eine super Frage, Nadja. Tatsächlich kommen diese ganzen Inhalte aus der Psychologie. Also es kommt schon erstmal, wie Emotionen erkennbar sind bei Menschen. Das haben sich jetzt nicht die Techies ausgedacht, sondern sie haben sich aus der Psychologie bedient. Und da gab es ein System, das Facial Action Coding System, wurde von einem Psychologen entwickelt, was sozusagen die Bewegungen unser Gesicht, die Muskelbewegungen in bestimmten Action Units kategorisiert, also und dann mit bestimmten Emotionen verbunden werden. Und so lernen Maschinen, die dann anhand der Mimik das analysieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade glücklich bin oder nicht. Und dann kommt der Aspekt der Formulierung, der Sprache. Ne? Und auch hier kommt nochmal die Expertise der Linguistik in Frage. Also tatsächlich sind das viele Fachexpertisen. Du hast die Psychologie, die Soziologie, die Linguistik und dann erst die Techies, die es nur umsetzen, in Anführungszeichen. Aber diese Inputs, die kommen schon aus der Psychologie. Da weiß man schon, okay, wenn jemand sich unwohl fühlt, ne, oder aus der Therapie, was sind entsprechende Sätze, Formulierungen, Antworten, Aufmunterungstaktiken etc.
Jetzt habt ihr mich beide hier schmunzeln sehen, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wenn wir natürlich weiterhin Botoxen, wie wir es gerade tun, mit dem ganzen Hoch, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll mit der Gesichtserkennung.
Ich hatte das in einem Buch gelesen, so Neurowissenschaft, und ich habe so gelacht. Tatsächlich, du hast recht, tatsächlich ist es so, Botox führt dazu, dass unser Muskel nicht mehr so doll sich bewegen wie sein. Das ist ja wie eine Betäubung, ja? Und deswegen, Menschen, die so viel Botox haben, die haben nicht mehr so eine starke Mimik wie welche, die nicht. Und das beeinflusst ihre Ausdrucksweise von Emotionen nach außen. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen Vorurteil oder ein bisschen übertrieben, aber am Ende des Tages führt das dazu, dass man sie als ein bisschen unempathisch findet. Weil, und das ist der spannende Punkt auch, unsere Gesichtsmuskulatur spiegelt die ganze Zeit unser Gegenüber. Es ist tatsächlich so, wenn wir jemand anschauen, der lächelt, unsere Muskeln machen die Bewegung nach und das sendet das Signal an so Gehirn sozusagen. Die Person gegenüber lächelt, diese Muskelbewegung, die gibt mir zu verstehen, ich lächle gerade zurück, weil der Mensch mir gegenüber lächelt. So, wenn meine Muskeln aber diese Widerspiegelung nicht mehr machen können,
tatsächlich habe ich weniger Empathie. Das würde dazu führen, dass die Maschinen das nicht mehr so gut erkennen können.
Ich meine, so, wenn unser Gesicht mit Maske ging ja noch zum Handy öffnen, hat es dann ja zumindest an den Augen uns noch irgendwie erkannt, aber mit den Emotionen, ja, ich denke mal,
aber die müssen umprogrammiert werden.
Genau.
Am Anfang hat es nicht geklappt, Face ID.
Also ich würde gerne nochmal über Regulierung kurz, bietet sich das an, auch nochmal in die aktuellen KI-Regulierungen zu gucken? Ist dieses Thema Beeinflussung durch emotionales Einwickeln oder so, ist das eigentlich irgendwo gesondert betrachtet? Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm.
Ja, tatsächlich, das war im ersten Entwurf vom AI-Act noch nicht drin. Der erste Entwurf wurde April 21 veröffentlicht und die Technologie hat sich weiterentwickelt. Und in der Zwischenzeit war es ja auch klar, dass das emotionale KI auch angewendet wird. Und das ist jetzt in der Anpassung vom AI Act drin, dass man das nicht nutzen darf in Bildung und am Arbeitsplatz, um sozusagen Mitarbeiter oder deren Performance zu überwachen und auch nicht bei Kindern in der Schule, was zum Beispiel in China verwendet wird. Das hat jetzt die EU für den europäischen Raum ausgeschlossen.
Weil natürlich Emotionen bei der Leistungsmessung und Beurteilung, wie Leute gerade performen, eine Rolle spielen auch. Ne? Mhm.
Und jetzt zu meiner Frage zurück, die wir uns ja sowohl in dem Film von Maria Schrader als auch bei Her in dem Film gestellt haben. Wird es jemals dazu kommen, dass die KI so generiert werden kann, dass sie zurückfühlt?
Das ist eine gute Frage, genau. Also ich sage mal so, mit dem Stand der Technologie heute ist KI oder eine Maschine nicht in der Lage, eigene Gefühle zu entwickeln. Ja, was die heute machen, ist ja bestimmte Emotionen simulieren. Also der Ausdruck sozusagen nach außen, ne? Auch wenn Roboter so lächelt mit LEDs, das simuliert nur ein Lächeln. Aber der Roboter, der fühlt gar nichts und da kann auch nichts fühlen. Das ist nur Blech und wenn es eine Software ist, es ist nur eine Rechenmaschine sozusagen, die plus minus rechnet. Sehr, sehr sophisticated, aber dennoch am Ende des Tages ist es eine plus minus Rechnung. Welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit Maschinen in Zukunft Gefühle haben? Das ist auch noch nicht so 100% klar, denn hier, ich sag mal, die eindeutige Voraussetzung ist ein Bewusstsein. Ja, sicherlich werden auch andere Voraussetzungen ergeben, aber Bewusstsein ist schon mal ein großes Thema. Dass wir sagen, solange eine Maschine kein Bewusstsein hat, wird sie selbst auch keine Gefühle haben, kein Wille entwickeln und keinen Plan schnüren, um die Menschheit zu verrotten. Na, also es steckt immer ein Mensch dahinter. Ein Eigenwille und eine Motivation hat eine Maschine heute nicht, kann sie auch nicht haben. Und was passieren muss, damit künstliches Bewusstsein entstehen kann, das ist auch noch nicht geklärt, obwohl es viel geforscht wird. Und das fand ich auch spannend. Das ist tatsächlich das dickste Kapitel in meinem Buch, das zum künstlichen Bewusstsein. Ja, da ist die Forschung tatsächlich immer noch am Anfang, aber es geht in die Richtung, erstmal braucht es ein Körper sozusagen.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz die Kurve machen zu dem, wir waren vorhin, wer entscheidet darüber, welche Gefühle und in welchem Umfang wir das zulassen wollen, ob das noch gut ist, ob das schon zu viel geworden ist irgendwann mal in einer Zukunft. Und ich denke mal, liebe Nadja, wir bleiben bei dem alten Spruch, wir entscheiden das als Gesellschaft oder sollten das natürlich alle zusammen entscheiden und darüber diskutieren. Das sollte man weder den Techies noch den Psychologen noch irgendwelchen chinesischen Firmen überlassen, sondern da sollten wir uns alle natürlich Gedanken drüber machen, wo wir stehen, zum Beispiel Kensas Buch lesen, uns informierte Gedanken machen und dann im Rahmen unserer Möglichkeiten an unserem Arbeitsplatz, in unserer Schule, in unserem Hobby, in unserer Freizeit sich überlegen, wie weit darf es gehen, wo sind sinnvolle Einsätze, wo sind vielleicht auch Grenzen, wo sind Dinge, die möchte ich da nicht sehen. Und das wäre, glaube ich, dann die beste Situation.
Absolut. Also sich informieren ist das Beste, was man machen kann, weil das ist die Voraussetzung, dass man mitgestalten kann. Ja, wenn ich den Kopf in Sand stecke, dann geht das Leben an mir vorbei. Wenn ich aber mich informiere und lese und lerne, dann kann ich es ja auch mitgestalten und kann ich auch mitreden. Ja, und das ist wahnsinnig wichtig.
Genau, und den Satz, ja, den kann man auch mit in seine Beziehung nehmen, um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen zur großen Liebe, die wir uns dank künstlicher Intelligenz irgendwann dann mal so ins Leben holen. Kensa, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war ein so tolles Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir können eine ganze Serie mit dir machen. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ciao, Kensa, war toll.
Aljoscha, wir haben ja schon das ein oder andere Mal hier gelacht in unserem Podcast, aber so erfrischend wie jetzt mit Kenza, ne, das kann es gerne öfter sein. Das war ja schon toll.
Ja, und ich freue mich. Ich hab sie, wie gesagt, schon ein paar Mal gesehen bei Veranstaltungen, habe auch ihr Buch gelesen und sie wusste ja auch, wer ich bin, aber wir hatten noch nie so richtig länger miteinander geredet und ich glaube, bei der nächsten Veranstaltung, wo wir uns sehen, wird das anders sein.
Und wir können ja nochmal festhalten, also ganz klar, ja, die Botschaft an alle, die Hoffnung haben, dass der Roboter irgendwann jemanden aus Überzeugung einen Heiratsantrag macht, ja, das wird es nicht geben. Also ein Computer, eine Blechtrommel, ja, kann einfach nicht fühlen.
Tja, also nichts mit einvernehmlich.
Nein, aber ich fand auch Ihren Appell, dieses, ne, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wachsam sein, dabei bleiben, interessiert sein, denn wir alle sind mit dafür ja verantwortlich, irgendwie was in die KI reinkommt. Ja, wir entscheiden irgendwie mit, wenn wir denn dafür bereit sind. Das fand ich auch nochmal wichtig.
Ja, bei mir ging so ein bisschen das Kopfkino los. Ich sah auch diesen Vogelstrauß, der so den Kopf in den Sand steckt, ja, sich will ich nicht wissen und dann aber immer wieder rauskommt und motzt.
Ja, stimmt.
Das gefällt mir nicht. Ja. Das ist nicht gut. Da fiel mir noch so ein, wie der Sand noch so aus dem Schnabel raus. Das finde ich aber nicht gut, wie das jetzt geworden ist. Ja, die letzten 5 Jahre hatte ich den Kopf im Sand und jetzt komme ich raus und sage, das ist aber nicht so gut geworden.
Ja, ja, absolut. Naja, gut. Wir haben viel gelernt über die Liebe, die Emotionen und die KI und damit machen wir hier einen Punkt und kommen jetzt zu What the KI.
Ja, hier geht es um eine Firma in Deutschland, die heißt Aleph Alpha, eine der wenigen, wenn nicht die einzige Firma in Deutschland, die in der Lage ist, so große Sprachmodelle zu bauen, wie zum Beispiel ChatGPT, multimodales Modell, und die gerade 500 Millionen Finanzierung bekommen hat von prominenten Geldgebern, wie zum Beispiel der Schwarz-Stiftung, SAP und Bosch. Und letztens ist sie ein bisschen in die Kritik geraten, weil Leute experimentiert haben. Die haben einen sogenannten Playground. Ja, da kann man also mit so einem Sprachmodell spielen und da kann man dann, man promptet diese Sprachmodelle ja, man gibt ja so Satzanfänge und da kann man zum Beispiel sagen, das beste Argument für den Nationalsozialismus ist. Und dann hat dieses System zum Beispiel irgendwie sowas gesagt, dass er die Juden aus Deutschland vertrieben hat, was eben dann natürlich Volksverhetzung oder Rassismus ist und was man nicht sagen sollte, was aber in dem Sinne zeigt, dass wenn so ein System auf Daten trainiert wird aus dem Internet, dass eben solche Dinge dann da auch aufpoppen, die eben im Internet auch leider drinstehen. Das ist eben der menschliche Rassismus, der hier durch das System sozusagen gespiegelt wird. Und hier muss man sagen, deren System haben die eben noch nicht so stark wie ChatGPT auf Harmonie getrimmt. Das heißt, die haben dem System einfach noch nicht abtrainiert, diese Sachen auch rauszulassen, weil sie sagen, naja, wenn Kunden zu uns kommen und die brauchen einen Chatbot für eine Anwendung, dann machen wir das dann.
Also die lassen erst den Fehler zu, um das dann zu korrigieren. Ne? Das ist auch die Entwicklung der KI, das muss man einfach so sagen, ne? Dass es jetzt nicht fehlerfrei funktioniert, sondern dass man dann guckt, ah nee, Moment mal, das geht ja gar nicht. Dann wird einem das Face-to-Face sozusagen vorgeführt und dann heißt es, nee, da müssen wir jetzt ran.
Und ich denke auch mal, wenn man in einer herkömmlichen Suchmaschine jetzt hingeht und sagt, das beste Argument für den Nationalsozialismus ist, dann wird man ja auch Webseiten finden, wo Leute solche Dinge schreiben. Das heißt, diese Meinung ist halt einfach in der Welt.
Und gut ist, wenn wir sie löschen, würde ich jetzt mal so sagen, erkennen und löschen.
Erkennen und dran arbeiten, sozusagen die Leute zu bilden und löschen und die Leute zu bilden, ein vernünftiges Geschichtsbild zu bekommen, auf jeden Fall. Also das ist schon mal klar, aber das ist eben an der Stelle hier, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nicht unbedingt eine Schuld der Firma, die eben einfach so ein Modell baut und es Leuten zum Spielen gibt. Wenn du das entsprechend triggerst, dann kriegst du eben auch so einen Scheiß daraus.
Absolut, und den Scheiß wollen wir nicht. Deswegen sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Abonniert gerne unseren Podcast, verschickt ihn, verschenkt ihn an all die Menschen, die ihr lieb habt. Ja, wir erreichen die Herzen, wie man heute hier gehört hat. Aljoscha, bis nächsten Freitag.
Ciao, ciao.